Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die hat in dieser Woche zwei afrikanische Länder besucht, nämlich Südafrika und Namibia. Sie hat sich dort das Super-Radioteleskop SKAO angeschaut, das gerade aufgebaut wird. Sie hat eine Fachkonferenz eröffnet für Innovationen aus dem Gesundheitssektor und ein Klimakompetenzzentrum besucht. Außerdem ging es auf dieser Reise um gemeinsame Energieprojekte, denn die Region der südlichen Afrikas könnte rund ein Drittel des weltweiten Energiebedarfs decken. Auf Einladung und auf Rechnung des Forschungsministeriums waren auch zwei deutsche Wissenschaftler mit dabei und einer von ihnen ist Michael Sterner von der OTH Regensburg. Gestern ist er aus Namibia heimgekehrt und heute hat er mit mir gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, was ihn denn auf der Reise am meisten beeindruckt hat.
Also am meisten beeindruckt hat mich die Offenheit der Namibianer und Südafrikaner bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und diesen beiden Ländern und wirklich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir haben ja auch eine gewisse historische Verantwortung, gerade in Namibia. Und da ist es halt wunderbar zu sehen, dass jetzt wirklich 4 bis 5 Projekte entstehen. Und dass wir hier auf einer Augenhöhe zusammenarbeiten, war wirklich total faszinierend. Natürlich auch die Projekte, die wir gesehen haben.
Welche Projekte waren das denn ganz konkret im Energiebereich?
Also in Namibia gibt es viele, viele Projekte. Namibia ist sehr trocken, aber auch sehr dünn besiedelt mit 2,5 Millionen Menschen. Und in der Wüste, an der Küste, im Dorf Dauris, entsteht ein Projekt, wo aus Solarstrom Wasserstoff gewonnen wird, der dann halt zum E-Fuel namens Ammoniak weiterverarbeitet wird, woraus Düngemittel gewonnen wird. Und mit diesem Düngemittel wird dann in eigens gebauten Gewächshäusern werden grüne Tomaten und Karotten hergestellt und aus den Tomaten wird Tomatenpaste hergestellt, das dann exportiert wird. Das heißt, ich habe aus null eine Wertschöpfung in der Wüste. Und der Dorfälteste, der hat eine sehr bewegte Rede gehalten, weil er wirklich gesagt hat, sein Dorf war am Ende und hatte keine Perspektive, aber jetzt sieht er eine Zukunft für seine Enkel. Und das hat uns alle sehr bewegt.
Beide Länder eignen sich als Standort, um erneuerbare Energien zu ernten. Was glauben Sie denn, welches Potenzial verbirgt sich in den beiden Ländern? Wie stark lässt sich das ausbauen, diese Energieerzeugung und Energiespeicherung eben zum Beispiel in Form von E-Fuels?
Ich schätze das Potenzial in Namibia viel größer ein als wie in Südafrika, weil Südafrika selber unter einer Energieknappheit leidet. Die haben selbst Stromausfälle und eine wesentlich größere Bevölkerung. Und hier haben wir Projekte im Blick, wie wir auch innovativ Energie ernten können, auch über Höhenwindenergieanlagen. Aber das größere Potenzial sehe ich schon auch in Namibia, weil das einfach eine sichere, ruhige und stabile Demokratie ist mit einer sehr lebendigen und freien Presse. Und ich habe einen Solarunternehmer getroffen, der halt dort für 3 Cent die Kilowattstunde Solarstrom erzeugt und damit 40% des Strombedarfs Namibias bereits heute deckt. Und durch die einachsige Nachführung hat er halt wirklich den 2,5-fachen Ertrag mit der gleichen Solaranlage als wie in Deutschland. Und das ist eine sehr tolle Grundlage. Man muss sich natürlich die Frage anschauen, wie schaut es mit der Wasserverfügbarkeit aus für die ganzen Folgeprodukte, die man aus Wasserstoff dann herstellen kann. Aber insgesamt hatte ich gedacht, ich komme wieder, ich treffe auf dieses Thema Neokolonialismus, also dass wir halt wieder Sachen exportieren, ohne das Land selbst zu dekarbonisieren. Aber das habe ich in Namibia selbst nicht vorgefunden. Im Gegenteil, die waren froh, dass jetzt zusätzliche Wertschöpfung ins Land kommt, was halt wieder zu deren Prosperität dient.
Also es geht um Energiepartnerschaften, die Strukturen vor Ort sollen gestärkt werden, aber es soll auch Energie exportiert werden, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, richtig. Also wir haben aktuell ein Projekt laufen, das heißt H2 Global Meets Africa, wo wir halt die Energiesysteme Europas mit den Energiesystemen Afrikas koppeln, ist alles Open Source. Und da haben wir beispielsweise für Marokko herausgefunden, dass der größte Win-Win fürs Land darin liegt, einerseits das Land selbst zu defossilisieren, aber zeitgleich auch zu exportieren. Und im Beispiel von Südafrika war ein Projekt, was wirklich sehr toll dabei reinpasst, ist, dass man nicht nur eben E-Fuel, also Kerosin für den Export erzeugt, sondern eben auch Flüssiggas, was wir zum Grillen hernehmen in Deutschland, dass man das herstellt über diese Power-to-X-Route, um dann halt lokal Holzkohle und Feuerholz Holz zu ersetzen in der ländlichen Bevölkerung, die auch zu gesundheitlichen Schäden führt, wo dann weltweit gesehen mehrere Millionen Menschen jedes Jahr sterben. Und das heißt also, das Land selbst hat auch was davon, dass wir diese Technologien auch dort gemeinsam mit den afrikanischen Partnern umsetzen.
Eine Energiepartnerschaft mit Afrika, das erinnert mich an ein anderes Projekt, das mit großen Ansprüchen begonnen hatte, um das es mittlerweile aber doch eher still geworden ist. Ich denke da natürlich an Desertec. Die Idee dahinter war ja, in den Wüstenregionen Nordafrikas sollten vor allem Solarkraftwerke Strom erzeugen, der dann über gewaltige Leitungen nach Europa exportiert werden sollte. Diese Kraftwerke sind noch immer im Bau, aber Strom ist noch keiner geflossen. Steht nicht zu befürchten, dass eine Energiepartnerschaft mit dem südlichen Afrika da ähnlich endet?
Nein, ich glaube, dass sich die Zeiten geändert haben und wir auch gelernt haben, Energiepartnerschaften auf Augenhöhe, wertebasierte Energiepartnerschaften ist da das Schlüsselwort, dass man wirklich zusammenarbeitet und zuallererst mal die örtliche Gemeinschaft einbindet und auch die Frage stellt, was braucht ihr, wo wollt ihr hin? Und Desertec ist unter anderem daran gescheitert, weil man halt nicht die politische Mehrheit dafür hatte, auch Stromleitungen zu bauen etc. Und das ist jetzt hier ganz anders, wie dieses Beispiel mit den Tomaten aus der Wüste. Das lässt die Wertschöpfung vor Ort, schafft aber die Möglichkeit, dass man demonstriert, dass es eine Perspektive hat, dort auch Kraftstoffe zu erzeugen, die wir exportieren können, die wir heimisch nutzen können. Und gerade bei Ammoniak ist das ja der Fall. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz andere Nummer als wie die Desertec, was top-down geplant wurde. Man muss es vor Ort mit kleinen Beispielen und Projekten anfangen. Das ist wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist auch der einzige Weg, wie wir sowas machen sollten.
Ja, Stichwort Namibia und koloniale Vergangenheit. Namibia war eine deutsche Kolonie. Deutschland war verantwortlich für den Völkermord an den Herero und an den Nama. Wie wird denn das heutzutage gesehen im Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten, wenn es um solch eine Zusammenarbeit im Energiesektor geht?
Von diesem Hintergrund der historischen Verantwortung ist auch diese Reise ein Zeichen gestanden, obwohl es nie thematisiert wird, selbst nicht auf höchster Ebene. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass man eher sagt, es ist toll, dass ihr hier auch uns helft, eine Wertschöpfung vor Ort aufzubauen mit den Ressourcen, die wir nun mal haben. Und das ist 2,5-facher Ertrag an Solarstrom und viel ungenutzter Fläche. Ja, deswegen ist ja Namibia auch sehr, sehr spät erst besiedelt worden, weil es da sehr unwirtlich ist. Aber alles Richtung historische Verantwortung oder halt Neokolonialismus war jetzt halt weniger Thema. Aber es sind sich alle bewusst, dass man hier sehr sensitiv umgehen soll mit diesem Thema.
Sagt Michael Sterner von der OTH Regensburg.